Genau, und ich möchte ein bisschen über Filterbubbles und Selbstradikalisierung reden. Und genau, wie Serda ja schon gesagt hat, ist das ja nicht der, also hier gibt es so eine Reihe an Programmen und da waren schon viele sehr konkrete Vorträge. Und ich habe dann bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich das gerne noch ein bisschen weiter ausholen möchte, wenn ich über Radikalisierung rede. Und vor allen Dingen, wenn es um Radikalisierung in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug aufs Internet und so weiter geht, weil ich glaube, dass wir nur dann sinnvoll darauf reagieren können, wenn wir tatsächlich verstehen, wie die Mechanismen funktionieren. Und dafür müssen wir tatsächlich gucken, was war denn vorher da? Worauf reagiert denn zum Beispiel gerade die Gesellschaft? Das ist der Soziologe in mir, der das gerne so hätte, dass man das eine noch vorher auch mitnimmt. Und genau deswegen, trotz der vorigen Absprache sehr konkret, zum Beispiel auf islamisch-fundamentalistische Radikalisierung einzugehen, kommt es jetzt vielleicht mal hier und da als Beispiel, ist es eher so abstrakt, weil ich persönlich habe mich früher vor allen Dingen mit so Verschwörungstheorien und Radikalisierung von dem, was wir heute tatsächlich sogar ja kennen als Reichsbürger, damit habe ich mich vor Jahren schon beschäftigt. Damals kannte die noch keiner, heute sind sie populär und das im Endeffekt ist das Schema trotzdem das gleiche. Also zumindest, wenn es um das speziell Digitale daran geht. Es gibt ganz viele verschiedene Phänomene, die für Radikalisierung sorgen. Ich gucke aber halt nur auf das, was hat das Internet oder was hat die Digitalisierung dazu beigetragen. Und da sind die Phänomene oder die Muster die gleichen. Genau, da fangen wir doch einfach mal an. Gerne jederzeit Zwischenfragen, Verständnisfragen, auch Diskussionen. Wenn ich meine, das besprechen wir später noch, dann verweise ich halt auf einen späteren Zeitpunkt. Genau, einmal die kurze Struktur. Ich muss mir irgendwas Klügeres überlegen. Ich gehe vielleicht einfach hier rüber. Viel besser. Die kurze Struktur: Wir sind gerade beim ersten Teil der Orientierung. Dann werde ich ein bisschen darüber sprechen, wie war das denn quasi vor dem digitalen Zeitalter? Welche Mechanismen, die wir jetzt beobachten und die jetzt gefährlich sind, können wir vorher schon beobachten? Dann, was ist denn passiert, als die Digitalisierung eingetreten ist mit einem Einschub? Was ist das überhaupt? Und dann, wo sind wir jetzt? Wie reagieren wir darauf? Da habe ich kein schöneres Symbol gefunden. Und dann ganz am Ende haben wir nochmal ein extra Slot für Fragen, Antworten, Kritik, was auch immer. Ich halte es, und das wird sich gleich, das bezieht sich auch gleich auf mein Fazit, was wir denn tun können. Das führt direkt dazu, dass ich mich auch vernünftig ankündigen muss, nämlich warum meine ich befähigt dazu zu sein, was darüber zu sagen zu können. Und zwar einmal arbeite ich in der Themenrechtsgruppe Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International. Da beschäftigen wir uns dann mit allem, was mit Menschenrechten und digitalen Themen, was da irgendwie neu ist. Das heißt nicht nur Privatsphäre, sondern Menschenwürde und also kann ich ja auch noch mal eine Stunde drüber reden. Dann habe ich am Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management mitgearbeitet. Die beschäftigen sich quasi auch mit digitalem Wandel. Und ich war eins von diesen Kindern, die mit 14 den ganzen Tag in ihrem Keller vorm Computer saßen und das alles total spannend fanden. Genau, damit haben wir den ersten Teil erledigt und können dann inhaltlich beginnen. Genau, dazu brauche ich jetzt aber meine schönen Papiere. Genau. Es soll ja um das spezifisch Digitale gehen, also wie hat sich die technische Infrastruktur quasi verändert und wie beeinflusst das Radikalisierung? Und dann müssen wir gucken, welche Gesellschaft hatten wir denn, bevor wir Digitalisierung haben? Also der Soziologe möchte das immer gerne mitdenken. Und zwar hatten wir vorher die sogenannte funktional differenzierte Gesellschaft. Ich kann da gerne auch Notizen später zu rumschicken, wenn ihr wollt. Also könnt ihr überlegen, ob ihr mitschreiben wollt oder nicht. Genau, es wird ein paar Tage dauern, weil ich werde danach wieder ins Bett gehen. Genau, okay. Also die sogenannte funktional differenzierte Gesellschaft, die quasi darin bestand, dass die Gesellschaft in ganz viele verschiedene Untereinheiten segregiert war. Also meine Beispiele sind natürlich jetzt immer aus dem deutschen Kontext, dass es natürlich ganz viele verschiedene Gesellschaften an verschiedenen Punkten gab, ist klar. Oder aus einem westeuropäischen Kontext. Das heißt, die funktional differenzierte Gesellschaft bestand aus einem Bildungssystem und dann gab es irgendwie das Wirtschaftssystem und dann gab es irgendwie den Staat und das politische System. Und die haben zwar alle miteinander interagiert, waren aber in sich quasi geschlossen. Und die Kommunikationswege oder der Austausch zwischen diesen Systemen war relativ begrenzt. Also anders als heute, ich werde das gleich noch konkret machen, warum ich das so sagen kann, wo sich das jetzt ändert. Anders als heute war der Austausch zwischen diesen Sachen, zwischen diesen Systemen sehr limitiert. Und die Effizienz der Gesellschaft, die wir seit dem Buchdruck bis jetzt zu den Digitalen beobachten konnten, war eben dadurch klar, dass wir krasse Spezialisierung hatten und klare Strukturen und so weiter. Das bedeutet, diese klaren Strukturen, also dass die Wirtschaft tatsächlich sich nur ums Produzieren kümmert und der Staat nur um Außen- und Innenpolitik und so weiter und die Bildung tatsächlich nur Bildung vermittelt, hat auch bedeutet, dass immer Sachen gefiltert worden sind. Das heißt, wenn ich an der Uni gearbeitet habe, dann habe ich mich nicht mit Wirtschaft beschäftigen müssen. Das hat das System für mich gefiltert. Also zum Beispiel meine Nachrichtenagentur in der Uni oder überhaupt, worüber die Leute in meinem Umkreis reden und so weiter. Das lag daran, weil das für mich irrelevant war, weil ich mich darauf nicht beziehen musste. Dankeschön. Jedes dieser Systeme, ob es jetzt Wirtschaft, Bildung und so weiter ist, wie gesagt, wenn es zu unkonkret ist, ich gehe gleich noch drauf ein, hatte seine eigenen Gatekeeper. Also seine eigenen Türsteher quasi. Und das, wenn wir das auf die Informationsbeschaffung der gesamten Gesellschaft betrachten, dann waren diese Gatekeeper die Massenmedien. Also die Zeitung, das Fernsehen, das Radio und so weiter. Und die haben entschieden, was zum Beispiel gedruckt wird, was gesendet wird und so weiter. Anhand ihrer persönlichen Kriterien. Das waren natürlich einmal, kann ich das verkaufen? Ist das vielleicht seriös genug? Wie wirkt sich das vielleicht aus? Also gegen Ende, also das, was wir noch mitgekriegt haben, auch ganz viele ethische Rollen. Kann man darüber schreiben? Muss man den Namen ausblocken? Das waren Fragen, die waren am Anfang des Journalismus 17, 1800 noch überhaupt völlig irrelevant. Also wir haben da Regeln erst entwickelt.
Also Gatekeeper, verstehe ich das ganz richtig, so als Türsteher von Informationen?
Genau, so, man formuliert es so, dass quasi, du könntest ja über alles berichten, was da draußen ist, aber die Zeitung bestimmt, weil sie hat ja auch nur begrenzt Platz, und macht dann den Türsteher, welche Informationen reinkommen in die Zeitung und welche nicht. Genau, das ist ziemlich wichtig gleich. Weil wir
auch, was rausgeht an die Bevölkerung,
glaube ich. Du kannst es von beiden Seiten sehen. Man spricht halt von diesem Filter oder Gatekeeper, man nutzt diesen Begriff, um zu sagen, dass es jemanden gab, der bestimmt hat, was durchkommt. Also von da nach da. Es gab jemanden, der hatte die Kontrolle. Das waren sehr viele vielleicht gab es 1000 Zeitungen oder so, aber es gab diese Filterfunktion. Das heißt, so eine einzelne Zeitung hat dann quasi ein Kollektiv, also hat eine Sammlung angefertigt aus Themen, die sie wichtig fand, und hat gesagt, so, das sind wichtige Themen, die konnten auch mal, da hat man dann einmal über Wissenschaft und Politik geredet, und dann gab es noch das Feuilleton, und dann gab es noch, weiß ich nicht, den Kinderteil. Und das heißt, man war in dem Moment man hat ein Gesamtpaket gekauft, und dann habe ich 3 Artikel gelesen, die mich interessiert haben, und habe dann die 4 anderen auch noch gelesen, weil die Zeitung lag ja da. Dabei hat bereits das, deswegen ist dieser Vorspann nötig, dabei hat bereits die erste Segregation stattgefunden aus Publikum und Journalist oder Journalistin. Das heißt, jemand hat etwas geschrieben, und da gibt es super coole Berichte von um die Zeit der Französischen Revolution. Jemand hat etwas geschrieben, zum Beispiel der König hat das und das falsch oder richtig gemacht, und bestimmte Leute haben die Zeitung, die diese Meinung teilen, dann gekauft. Und kann man in den ersten Schritten beobachten, wie sich das, was geschrieben wird, der Journalist quasi seine Inhalte auch seinem Publikum anpasst, nämlich wie das Publikum auch vielleicht Leserbriefe zurückschreibt oder reagiert und so weiter. Das heißt, einerseits schreibt der Journalist für ein bestimmtes Publikum, was seine Meinung von ihm bildet, und andererseits passt er sich dem wieder an. Das heißt, wir haben eine wechselseitige Anpassungsschleife. Das war damals noch nicht so schlimm, wie wir das jetzt heute dramatisch finden. Aber wenn ich gleich über Filterbubbles reden möchte, ist das gleiche Prinzip. Nischen, das ist auch noch ein letzter Punkt, glaube ich, dazu, genau. Nischenzeitungen, also Zeitungen, die über Themen berichtet haben, die keinen interessieren, also wenige Leute interessieren, waren damals sehr teuer. Das heißt, wenn ich ein Thema hatte und es wollten 1 Million Leute lesen, dann konnte ich die Zeitung relativ billig machen. Wenn es nur 10 Leute lesen wollen, war das relativ teuer. So, das war jetzt die Zeit, bevor wir Computer hatten. Also, ist natürlich alles sehr platt, wie ich das gerade mache. Aber das war die Zeit, als wir noch Zeitungen, diese Massenmedien und so weiter hatten. Und dann, haben wir diesen Teil? Nein. Jetzt haben wir diesen ersten Teil so ein bisschen grob abgeschlossen, was Computer machen. Ich kann das nicht ohne hin und her zu springen gleich noch ein paar Mal machen. Und kommen jetzt auf diesen nächsten Teil, als quasi die Digitalisierung einsetzt. Wobei ich da vorweg wenigstens in 2 Sätzen kurz erklären muss, was heißt denn Digitalisierung? Weil wir reden da ganz viel drüber, alles wird jetzt irgendwie digital und unsere Kommunikation und so weiter, aber das hat ja, keiner weiß genau, was das heißt. Das bedeutet, dass wir alles, was wir an Informationen produzieren, also unsere Bewegung, wenn wir miteinander sprechen, dass das alles in konkreten, reproduzierbaren Einheiten erfasst wird. Das heißt, während wir vorher, als ein Beispiel, wir hatten vorher einen großen Strand, ein Strand, der bestand aus Sand, und dann konnten wir etwas über diesen Strand sagen, zum Beispiel, dass der Strand sehr warm ist und halbwegs nass. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir nicht mehr den Strand angucken, sondern wir gucken diesen Strand an unter Betrachtung jedes einzelnen Sandkorns. Und das ist das, wir haben nicht mehr einen Berg, einen Haufenschutz, sondern wir haben ein Sammelsurium aus Einzelpunkten. Wir haben alles, was in Kommunikation und Verhalten existiert, in die minimalste Einheit, 1 oder 0 als Metapher, runtergebrochen und können das also ganz konkret miteinander vergleichen. Wir können das dadurch bewerten, also das können wir gut und schlecht finden, darum geht es mir noch nicht, ne? Aber wir können diese Sachen miteinander vergleichen, wir können sie reproduzieren, in einem anderen Kontext wieder reinholen. Also zum Beispiel kann ich das Gespräch jetzt gerade, kann jetzt jemand mitschneiden, passiert ja sogar. Könnte das dann auf seinen niedrigsten digitalen Code runterbrechen, angucken, was kann man daraus interpretieren oder einzelne Sätze rausschneiden, an einem anderen Ort wieder reinholen und sagen, guck mal, der hat das und das gesagt, auch vielleicht verzerrt. Und ich weiß dadurch auch nicht mehr, wen ich gerade erreiche. Dadurch, dass wir diese Sachen digital erfasst haben, haben wir als dritten Punkt, also einmal diese Vergleichbewertbarkeit, dann die Vervielfältigung und in einem anderen Kontext wieder reinholen. Und als drittes, ich weiß bei einer Information nicht mehr, wer sie sendet und wer sie empfängt. Und das ist auch gleich ziemlich wichtig für uns. Ich kann also bei diesem Text nicht mehr wissen, wer ihn hört und ob ich vielleicht ja auch eine andere Sprache verwenden müsste, also jetzt nicht nur eine andere Sprache, sondern andere Wörter, um meinen Empfänger überhaupt zu erreichen. Und das ist ein Punkt, den haben wir durch Digitalisierung ganz neu. Das hatten wir in der Zeitung ja nicht unbedingt. Die hatte einen begrenzten Raum, die wusste ungefähr, wen sie erreicht und sie konnte immer oft auf einen gewissen Autor oder eine Autorin zurückführen. Genau, das haben wir jetzt halt nicht mehr. So, und jetzt sind wir in dieser, das ist also erstmal das, was ist Digitalisierung? So. Und dadurch, dass wir diese technische Neuerung eingeführt haben, hat diese alte Gesellschaft, von der ich eben gesprochen habe, diese funktional differenzierte Gesellschaft, ihr merkt jetzt, ich hole wirklich aus, aber vielleicht merkt ihr in manchen Punkten schon, dass das wichtig ist, hat sich jetzt in eine Netzwerkgesellschaft geändert. Das heißt, wir sind dezentraler organisiert. Das ist natürlich keine Idealzustände, ist schon klar, aber wir können diese Tendenz beobachten, dass wir die einzelnen Funktionssysteme nicht mehr getrennt sind, sondern sich viel krasser vernetzen. Also eine Universität oder eine Nichtregierungsorganisation muss plötzlich sich selber darum kümmern, dass sie refinanziert wird. Ein Unternehmen muss sich plötzlich ethisch irgendwo zur Verantwortung stellen. Und egal welches System, es ist plötzlich mit den Regeln und Werten anderer Systeme weiter konfrontiert, weil dadurch, dass wir so günstig und schnell kommunizieren können, lohnten sich diese Gatekeeper nicht mehr. Weil die Gatekeeper haben ja Informationen vorgespeist und haben dann gesagt, das kommt da an, weil das ist nur für euch wichtig, beschäftigt euch mit dem Rest nicht. Jetzt haben wir aber dadurch, dass wir alle schneller kommunizieren können, dass wir nicht nur Informationen aufnehmen, sondern selber bereitstellen können und dadurch, dass ich, wenn ich in einem System aktiv bin, die ganzen anderen viel schneller mit denen kommunizieren kann und viel abhängiger von denen bin, haben wir diese genaue Segregation zwischen den verschiedenen Systemen nicht mehr. Das heißt, der Journalismus, das Wirtschaftssystem oder das politische System oder das Bildungssystem und so weiter, die greifen zunehmend ineinander. Das können wir auch an ganz vielen, aber da hole ich jetzt nicht aus, an ganz vielen Stellen beobachten, dass die sich auch dagegen wehren, weil die das ja doof finden. Das heißt, jedes System, also der nächste Punkt, jeder Punkt, wo ich mit den Informationen zum Beispiel von einem Arzt konfrontiert werde, der mir sagt, und das war ja vorher das Gesundheitssystem, du hast folgende Krankheit, kann ich plötzlich durch diese Digitalisierung und dadurch, dass wir Google haben und all so ein Kram, kann ich hingehen und im Internet zum Beispiel auch selber nach Informationen suchen, der Gatekeeper ist ja weg, und kann dann zum Arzt gehen und sagen, ja, aber ich habe herausgefunden, das, was du da gesagt hast, das stimmt ja überhaupt nicht, weil ich habe das und das. Und damit hat er nicht immer unbedingt Unrecht. Ne? Es wollen die Ärzte gar nicht wissen, dass der Patient selber googelt, das ist auch meistens nicht gut, aber manchmal hat er halt auch recht. Und das sorgt dafür, das können wir an ganz vielen verschiedenen Stellen raussuchen, dass auch Zeitungen widerlegt werden, dass man sagt, ja, das, was ihr da gesagt habt, stimmt nicht und so weiter. Das heißt, diese ganzen bisherigen Institutionen, diese krasse Trennung löst sich gerade auf, weil wir ihr widersprechen können, weil wir plötzlich andere Werte einmal darauf spiegeln und weil wir sagen können, das, was du da gemacht hast, ist falsch. Und da haben wir ein ganz großes Problem, weil diese ganzen Institutionen, die wir bisher haben, Journalismus, Bildung und so weiter, stecken in einer Vertrauenskrise. Und das ist jetzt nicht nur der Staat, das ist auch die Bildung, das ist auch die Wirtschaft. Überall sagt man, aber die sind ja alle irgendwie, und man ist damit sehr unglücklich. Und wir können das an ganz vielen verschiedenen Stellen beobachten. Genau. Und dazu gibt es ja immer wieder Anlass. Ich habe einmal als Beispiel, es ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber als Beispiel, wenn das selbst das wissenschaftliche System, finde ich ein schönes Beispiel, ich erkläre dazu auch noch eine kleine Anekdote gleich, dass wenn die Wissenschaft vorher hingegangen ist und hat gesagt, so und so ist das, dann hat man eine seriöse Quelle, eine Studie von jemandem erzählt bekommen, der hat gesagt, irgendwie Wein ist, hilft toll gegen Krebs, da oben, ganz linker Punkt, und dann hat man gesagt, okay, dann trinke ich halt mehr Wein. So, und jetzt heute wissen wir, können wir im Internet nachgucken, und jemand, der sagt, das glaube ich aber nicht aus Prinzip oder so, der findet jetzt im Internet auch eine Quelle, die sagt, na, aber Wein ist total, das befördert Krebs. Und das soll jetzt mal gerade kurz darstellen, jemand, der jetzt nicht mit wissenschaftlicher Arbeit vertraut ist und der nicht weiß, wie das funktioniert, wie man zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt, der denkt, die lügen doch alle. Also der kann denken, die lügen doch alle. Zumindest kommt er an den Punkt, dass er sagt, dem System vertraue ich nicht mehr bedingungslos und kommt zusätzlich in diesen Effekt, okay, ich muss alles selber überprüfen. Genau, ich brauche den Arzt nicht, das passt vielleicht auch, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wir haben eine leichtere Verfügbarkeit von Informationen aufgrund von digitaler Kommunikation. Wir können schon schneller was hin und her schicken. Wir haben viel mehr Informationen. Ich hab nicht nur noch das, was mein Arzt sagt, sondern ich habe auch andere Informationen. Und ich habe das Wegbrechen dieser Vertrauenssysteme, der Institutionen, die wir uns bisher in den letzten Jahrhunderten aufgebaut haben, weil wir die zunehmend in Frage stellen. So, und weil wir jetzt gleichzeitig keinen großen Narrativ mehr haben, also keine Story mehr, also zum Beispiel, was weiß ich, der Kommunismus hat für die klassenlose Gesellschaft gekämpft oder was weiß ich, weil wir keine große Story mehr haben, seit weiß ich nicht, Jahrzehnten, also viele Gesellschaften, die nicht mehr haben, haben wir quasi derzeit ein Vakuum, das mit irgendwas gefüllt werden muss. Oder was viele Menschen sich gerne mit irgendwas füllen würden, weil sie das nicht so gerne haben, dass sie ein Vakuum haben. Und das haben wir auf individueller Ebene, über das wir gleich vielleicht noch ein bisschen sprechen werden. Das haben wir aber auch auf staatlicher Ebene. Also den Erstarken von autokratischen Systemen hat ja auch wieder, da stellen wir wieder eine Story irgendwo hin. Das haben wir auf gesellschaftlicher Ebene, genau, das haben wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wenn ihr wollt, können wir gleich auch da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Genau. Und wir müssen diese Institutionen alle wieder durch irgendwas rechtfertigen. Gucken, ob ich schon in den nächsten Punkt springe. Ja, wir springen zum nächsten Punkt. Genau, jetzt haben wir den Teil auch abgeschlossen. Und jetzt kommen wir schon zum letzten. Und der ist dann, darum sind wir ja hier. Deswegen gucke ich mal ganz kurz auf die Uhr. Ich hoffe, ich bin nicht so langsam, wie ich befürchte. Alles gut.
Viel zu schnell, finde ich.
Entschuldigung, ich habe am Anfang gesagt, man soll mir sagen, ich soll langsamer reden. genau. Ich habe auch gerade eben, als ich es einmal durchgegangen bin, habe ich eine Stunde gebraucht und deswegen habe ich es jetzt runtergekürzt. Aber sind beim letzten Teil. Und zwar mehr Informationen, mehr Verfügbarkeit. Das heißt, wir kämpfen heute nicht mehr darum, dass Informationen überhaupt verfügbar sind. Zum Beispiel aus meiner Arbeit von Amnesty International weiß ich, oder da reden wir da selber drüber, ursprünglich gegründet mit dem Gedanken, den vergessenen Gefangenen eine Stimme zu geben. Also denen, die keiner gehört, die niemand irgendwie sichtbar machen kann. Und wir merken so, also es ist jetzt kein offizieller Standpunkt, ne? Aber wir merken so ein Shift, dass es weggeht von den Vergessenen zu den Überhörten. Weil ihr heute, egal wo jemand Opfer eines Menschenrechtsverbrechens wird, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand was darüber schreibt und das irgendwo ins Internet stellt, ist gar nicht so niedrig. Das heißt, diesen ersten Schritt der Informationsbeschaffung oder der erste Schritt halt, den muss man gar nicht mehr unbedingt machen. Es gibt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie gesagt, bei Amnesty merken wir es auch, aber das werden wir gleich noch sehen, gar nicht mehr darum, etwas überhaupt als Information bereitzustellen, sondern darum, es möglichst gut zu präsentieren. Also Aufmerksamkeitsökonomie ist halt so ein Schlagwort. Wir haben nur ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit. Wir haben natürlich immer nur ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit, haben aber heute mehr Informationen als früher. Und jetzt müssen wir da eine Kalkulation durchführen. Das ist das Problem, mit dem wir gerade so kämpfen gesellschaftlich. Genau. Und wir haben dazu tatsächlich, da müsste man ja sagen, dass wie gehen wir mit den ganzen Informationen um? Wir haben ja längst eine Lösung gefunden. Und das ist quasi dieses Web of Me. Wir haben also das Internet ist so weit personalisiert, dass wir längst damit klarkommen, dass es so viele Informationen gibt. Weil wir kriegen ja nur die für uns kontextspezifisch relevant werden. Und da redet man übrigens schon seit 20 Jahren drüber. Und als wir über diesen Vortrag geredet haben, da war das noch gar nicht so das Problem. Also zumindest hat die Gesellschaft, in Anführungsstrichen, das noch gar nicht so gesehen. Und jetzt, sage ich mal, seit Trump oder so, steht es plötzlich überall im Feuilleton. Dass wir tatsächlich dieses Web of Me aber schon seit 10, 15 Jahren beobachten können. Und Mark Zuckerberg hat dazu, und das muss vor 2011 gewesen sein, das habe ich jetzt aus einem anderen Vortrag geklaut, den ich euch am Ende auch noch empfehlen möchte, dass ein Eichhörnchen, das in meinem Garten stirbt, das ist das Original, deswegen habe ich es in Englisch, dass ein Eichhörnchen, was in meinem Garten stirbt, mir wichtiger, also für mich persönlich wichtiger sein kann, als Menschen, die in Afrika sterben. So, und das ist ein sehr krasser, dramatischer Satz. Wenn du aber darauf achtest, was für die Leute interessant ist, was sie anklicken, dann ist dieser Satz genau das, was wir gerade beobachten können. Dass die Leute lieber auf irgendeinen Artikel klicken, logischerweise, der was erklärt, was in der Nachbarschaft passiert ist, als sich mit dem 10. Krieg irgendwo zu beschäftigen. Und das heißt, wir können, Agenten wie jetzt zum Beispiel Mark Zuckerberg sind daran interessiert herauszufinden, nicht was ist das größtmöglich Relevante auf der Welt, vielleicht für eine politische Entwicklung oder für gesellschaftliche oder wirtschaftliche, sondern worauf reagiert die Person am ehesten? Worauf klickt sie am stärksten an? Und das ist das, wo halt eben 2011 Eli Pariser, also das ist der Vortrag, kann ich euch auch nochmal schicken, der diesen Begriff Filterbubble erfunden hat, 2011 gesagt haben, this could be a problem. Also das könnte ein Problem werden. Und heute reden wir darüber, dass das ein Problem ist. Ich fand, das war damals schon eins. Genau, weil das, was uns Facebook zum Beispiel dann einblendet, und das ist jetzt das Facebook-Beispiel nur, hat ja nicht mehr viel mit der Wirklichkeit zu tun. Oder hat, ne, hat, sorry, so kann man das natürlich nicht sagen. Es hat, es ist nicht unbedingt objektiv. Ich werd das gleich nochmal einschränken, aber wir müssen uns noch ein paar Sätze trauen, sonst können wir ja nichts sagen. Genau, und hier an der Stelle schauen wir uns jetzt dieses Video an, was wir zur Auflockerung eingebaut haben, wenn ich das denn hier hinkriege. Da. Seht ihr das auch? Ne, seht ihr nicht. Warum seht ihr das nicht? Warte.
Filter, oder?
Da.
Genau, so.
Geht das lauter? Geht nicht lauter? Dann erzähle ich euch, was der erzählt. Ist auch nicht so spektakulär. 5% hast du noch.
Moment.
Egal,
du bist nicht. Nee, lass, das, das, das geht. Ich weiß auch, warum, woran das liegt. Ich mache es nur eben.
Sollte ja auflockern jetzt. Fällt
vom Beamer aus. Ein bisschen
schade. So.
Egal, Alter. Lassen wir es, komm, es ist total egal, wir machen das Video aus.
Nee,
das machen
wir bei Phase 10, das ist ja noch. Nein, die Soundqualität ist schon in Ordnung. Es liegt nur irgendwie entweder an den Anschluss oder.
Macht ja nichts, macht ja nichts.
Sorry.
Genau, was in dem Video passiert wäre. wäre gewesen, dass da jemand auf quasi jemanden Facebook auf einer Facebook-Party mit dahin bringt und immer dann, wenn er auf jemanden stößt, der irgendwas sagt, was ihm nicht gefällt, dann werden die Personen einfach ausgeblendet. Und das ist eine schöne Metapher dafür, dass wenn wir jetzt auf eine Party gehen und alle Leute ausblenden würden, die eine politisch leicht abweichende Meinung oder sowas haben. Was ist los?
Zurück.
Okay. Genau, eine Meinung haben, dass wir die ausblenden würden. Was dafür sorgt, dass wir uns dann am Ende mit einem Kreis von Leuten befinden, die exakt der gleichen Meinung sind wie wir. Und das ist tatsächlich was, was bereits stattfindet, was aus dem Grund natürlich stattfindet, den ich gerade eben gesagt habe, dass Facebook, oder das ist jetzt ein Beispiel, wir können das genauso gut für die Google-Suchergebnisse, für bereits eure Mail-Ordner, also die Mails, die ihr überhaupt kriegt, für Yahoo, für, ich habe mir eine ganze Liste an Sachen aufgeschrieben, die nicht alle zu vergessen, also für quasi alles für eure Handys, wie sie eingerichtet sind, oder Computer, für all diese Sachen gilt das, dass diese Systeme dem, wie ihr euch verhaltet, angepasst werden. Und das heißt nicht nur, was ihr auf Facebook anklickt, sondern wie lange ihr auf einer Seite seid, wie oft ihr rechts oder links geklickt habt, aber ihr wisst gar nicht, was ein Computer alles mitschreibt oder was Webseiten alles mitschreiben können, wie ihr euch auf der Seite verhaltet, ob ihr mal die Leertaste gedrückt habt oder ob ihr kurz nach rechts gezuckt seid und warum, weil das in dem Moment kam, als links die Werbung aufpoppte. Heißt das, ihr habt sie gesehen oder nicht? Das heißt, das Web passt sich immer weiter an und sorgt dafür, dass unser Nutzererlebnis besser wird, weil wir immer mehr Sachen kriegen, die wir schön finden, mit denen wir reagieren und dadurch ein höheres Bedürfnis haben, weiter damit zu interagieren, weil uns auch Studien nahelegen, dass wir für jede SMS oder jede Nachricht, die wir kriegen, einen kleinen Hormonausschuss haben. Wir sagen, ah, da denkt jemand an uns, wir konnten interagieren, für jeden Like auf unsere Bilder halt auch. Und da haben wir dann das, was ich eben meinte, einmal suche ich mir die Zeitung aus, die ich lesen möchte, und gleichzeitig passt sich die Zeitung mir aber auch an, weil ich nämlich nur noch die Artikel gezeigt kriege, bei denen die Zeitung, also Facebook, dann davon ausgeht, dass ich damit interagiere. Und das macht für mich mehr Spaß und die verdienen mehr Geld. Also ein ganz, ganz blöder Kreislauf. Und Daten, die dabei erhoben werden oder Daten, auf denen diese Sachen personalisiert werden, das sind halt nicht nur, was ihr angeklickt habt. Und das ist das, wo ich gleich noch mehr drauf eingehen werde, das ist also nicht nur der Algorithmus, der diese Sachen jetzt vorfiltert, wo wir sagen können, dieser blöde Algorithmus, dieser neue Gatekeeper, der macht ja das Gleiche wie eine Zeitung, nur extremer, sondern das sind natürlich auch wir. Aber der Algorithmus, der filtert bereits, nicht nur aufgrund des Computers, den wir benutzen, des Betriebssystems. Also wenn ihr einen Mac benutzt, dann zahlt ihr im Internet durchschnittlich mehr für eure Produkte, als wenn ihr einen Windows-Rechner benutzt, weil Mac-User potenziell mehr Geld ausgeben. Wenn ihr in einem bestimmten Landkreis seid oder um eine bestimmte Uhrzeit oder weiß ich nicht was, in einem bestimmten WLAN mit einem bestimmten Alter, bestimmter Familienstand, bestimmtes Weltbild, was vermutet wird, dann ändert das auch Ergebnisse, die ihr seht. Und zwar, das reicht von Google und Facebook bis hin tatsächlich, da kann man es halt merken, dem, was ihr auf Amazon für ein Produkt bezahlt.
Auch sogar vom Smartphone zum Notebook.
Ja, genau. Ja, genau. Es ist, also im Endeffekt, wenn das System noch nicht perfekt ist, dann siehst du die Unterschiede sogar. Und wenn es gut genug ist und du also auf beiden Geräten den gleichen Google-Account zum Beispiel benutzt, dann wird Google dir vermutlich auf beiden Geräten das Gleiche anzeigen. Oder, klar, nochmal angepasst an das Gerät. Du kriegst zum Beispiel auf einem mobilen Gerät nur Webseiten, die auch mobil verfügbar sind, und auf einem Desktop auch mal welche, die das nicht sind. Seltener. Genau, aber es passt. Aber genau, wenn es gut ist, merkst du es nicht. Und wenn es nicht gut ist, dann merkst du es auch noch. Vielleicht dann noch als Anekdote, dass wir personalisierte Werbung, da sagen immer viele, ja, aber so gut ist die nicht. Ich kriege ja noch Amazon-Werbung von Produkten, die ich schon gekauft habe. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem von der DHL, glaube ich. Die schicken absichtlich falsche Werbung, damit die Leute das nicht zu creepy finden. Weil eigentlich könnten die viel genauere Werbung schicken. Aber die denken, ja, da muss ab und zu mal ein Blindgänger dabei gehen, weil sonst denken die Leute, wow.
Noch genauer?
Die sind viel genauer. Und in Deutschland haben wir guten Datenschutz. Also in anderen Ländern ist es wirklich krass. Also hier ist es noch gut. Genau, aber ich will in die Richtung eigentlich gar nicht ausholen. Also worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben keinen Standardweb mehr. Netflix ist hat den bestpersonalisiertesten Algorithmus, der bestgelobte zumindest Personalisierungsalgorithmus, den es derzeit gibt. Die loben jedes Jahr ein paar Millionen dafür aus für Leute, die das Ding halt noch besser machen. Und genau, sind derzeit so der Vorzeigekandidat für personalisierte Algorithmen und Filmvorschläge. Und das Schlimme daran ist, wir sehen das nicht. Jetzt haben wir es plötzlich gehört, weil wir merken, wow, da hat jemand gewonnen von dem. Und das muss man jetzt so scharf sagen, die Mainstream-Medien nichts mitgekriegt haben. Da muss den Begriff so benutzen, ich fächer den gleich nochmal ein. Genau, das heißt, Gatekeeper haben sich verschoben. Und dadurch verschwinden uns Perspektiven. Während damals in der Zeitung Meere waren, oder wenn auch Artikel gelesen hat, die man nicht kannte, verschwinden uns Perspektiven. Und das kann Radikalisierung und Verschwörungstheorien und all so etwas verstärken. Und dann kommen wir in den einen Punkt, mit dem schließt der Vortrag hier, aus dem ich diese Bilder geklaut habe. Hier ist noch ein zweiter, das ist einer der Chefs von Google. Es wird sehr schwer für Menschen werden, überhaupt im Internet noch irgendwas zu konsumieren, was nicht extra für sie zubereitet worden ist. Die führen mittlerweile endlich die Debatte, die wir auch im Journalismus irgendwann mal geführt haben, dass wir ethische Grundsätze brauchen. Warum das eine schwierige Debatte ist, darauf gehe ich jetzt im nächsten Punkt ein. Denn das Problem sind halt nicht nur die Algorithmen, sondern das Problem... Ja, da sind wir. Achso, jetzt ist die Darstellung verändert. Das Problem sind wir Menschen. Wir sind nämlich keine rationalen Agenten, wie immer behauptet wird. Wir sind vernunftbegabt, aber wir sind auf keinen Fall rational. Es gibt schon einen Begriff von so zwei Ökonomen und Rechtswissenschaftlern, die unterscheiden zwischen Humans, also dem, wie wir tatsächlich sind, und Econs, dem, wie wir angeblich wären, wenn wir Homo Ökonomici wären, die rumlaufen würden und anhand von Berechnungen rationale Entscheidungen fällen würden. Das tun wir aber nicht, weil es nicht clever ist. Wir gehen hin und verkürzen oft Sachen. Wir kommen in Raum und fällen Entscheidungen darüber, wie sind die Leute. Wir lesen Informationen und sagen, das ist entweder schlüssig oder nicht. Und das machen wir nicht, weil wir das jedes Mal durchrechnen, sondern wir machen das aufgrund bestimmter Muster, die wir bereits in uns verinnerlicht haben. Und es ist total praktisch, weil sonst wäre es total anstrengend, im Supermarkt irgendwie ein Paket Nudeln zu kaufen. Weil wir ja erstmal das gesamte Regal durchgehen müssten. Wir müssten sämtliche Kalorienwerten im Verhältnis zum Preis setzen und die Packung und was wir sonst für ethische irgendwie Ansprüche haben. Machen wir nicht. Wir gucken, sagen, ach, das ist eine Packung, so sehen immer Packungen aus, die wir kaufen, dann kaufen wir die. Und das machen wir natürlich nicht nur bei unserem Konsumverhalten, das machen wir auch bei unseren politischen und sozialen Entscheidungen. Das machen wir bei der Bewertung von Menschen, der Bewertung von politischen und ethischen Entscheidungen und so weiter. Und wir neigen da ganz massiv zu Bestätigungsfehlern und Vorurteilen. Das heißt, wir neigen massiv dazu, Sachen, die wir schon glauben, noch mehr zu glauben. Und das kann sich im Internet, wenn wir jetzt diesen Publikumsrezipienten, diese gegenseitige Selbststeigerung haben, dann wird es jetzt langsam dramatisch, weil wir vor allen Dingen ein Problem mit Groupthink haben. Und ich habe gerade eben erzählt, zur Zeit der Zeitung, also Papierzeitung, war es schwierig, eine Zeitschrift rauszubringen, die irgendwie eine kritische Masse brauchte. War teuer irgendwie. Wenn man irgendwie der Überzeugung ist, Deutschland seine Firma, dann ist echt schwer, in deinem Dorf jemanden zu finden, der das auch glaubt, weil es halt auch blöd ist. Aber im Internet findest du auf jeden Fall 10.000 Leute, die das genauso sehen. Und egal, wofür du dich interessierst, ob du irgendwie auf eine ganz seltene Pflanzenart aus weiß ich nicht wo stehst und die züchtest du den ganzen Tag gern, du findest 10.000 Leute im Internet, die das auch so sehen. Und mit denen kannst du dich dann austauschen. Die schicken dir ein Foto und da kommen wir dann halt auch, die schicken ein Foto, wie sie für irgendeine bestimmte Sache in den Krieg ziehen oder sterben oder sonst irgendwas machen. Und du denkst, da hat jemand sich was getraut. Du schickst ein Video, wie du irgendwas machst. Die klicken das wieder an und sagen, das hast du aber toll gemacht. Und so steigt in deiner Gruppe ein Selbstbestätigungsprozess, der halt in diesem Maße digital unterstützt wird, den es natürlich auch offline gibt. Aber online kann das so funktionieren, dass ich die Leute alle niemals sehe und dass sie über die Welt verstreut sind. Das heißt, egal wie abwegig meine These ist, ich finde genug Leute. Und das heißt, ich erreiche immer eine kritische Masse und ich kann sehr schnell an diesen Punkt kommen. Und das beobachten wir bei den Pegida-Demonstranten, wie bei jeder anderen bescheuerten Gruppe, die dann sagt, wir sind die schweigende Mehrheit. Wir sind eigentlich mehr, weil egal, wem ich davon erzähle, der gibt mir ja recht. Und das passiert in meinen Foren, das passiert auf Facebook, das passiert sogar bei den Links, die ich auf Google eintippe, wenn ich nämlich mein Feindbild halt einfach bei Google eingebe, dann kriege ich ein Bild zurück, was das Feindbild alles falsch gemacht hat, weil Google ja weiß, dass das die Links sind, die ich am ehesten anklicke. Wenn ich schon wieder erfahre, dass der da den erschossen hat oder das. Das heißt, wir haben diese kritische Masse. Ich habe das Hintergrundbild hier zum Beispiel. Das ist ganz spannend. Habe ich immer ein besseres Bild, wo man es besser sieht? Nee, dann, man erkennt es aber so grob. Das sind Tweets. Das ist während der Münchner Attentate gewesen. Und wir haben hier diesen Kreis, den man hier so halbwegs sieht. Das ist der Account der Münchner Polizei. Und hier irgendwo zwischen ist der Account der AfD München. Und man sieht groß zwei Cluster von Leuten, wie weit die sich inhaltlich, also wie oft die aufeinander reagieren und wie sehr die sich retweeten, also sagen, ne, das finde ich gut, das möchte ich, dass das andere auch lesen. Und dann kann man halt krass, man kann an diesem Bild, das ist ja noch sogar relativ homogen, aber krass zwei Cluster erkennen, die sich zwei verschiedene Narrative aufbauen. Also die einen hier kümmern sich vor allen Dingen um der Rechtsstaat und Berichterstattung und weiß ich nicht was. Und hier oben ist die These halt, hier muss jetzt das deutsche Volk für Merkels Politik bezahlen. Das ist, glaube ich, der Haupttweet, der da retweetet worden ist. Und dann hat man halt diese zwei Bereiche, die quasi beide im Internet sind, sich beide durchaus beobachten können, es aber halt nicht tun. Und beide sich gegenseitig in ihren Meinungen verstärken, weil in dem Kreis werden Links gegenseitig bis zum Geht nicht mehr geteilt, die sich erklären, warum das alles irgendwie so und so funktioniert. Und die machen das auch, ja?
Die Verbindungen, sind das Reaktionen wie Kommentare oder?
Genau, das sind, der hat den retweetet oder der folgt dem oder so. Der ist natürlich jetzt, ich fand das Bild schön, deswegen habe ich es genommen. Ich kann ja auch kompliziertere Grafiken zu zeigen, aber es geht im Endeffekt darum, wer hat in welchem Maße darauf reagiert. Und dann, genau, und die Einschätzung aber auch, was kann man daraus ablesen, welche politische Einstellung dahinter steht, das anhand von so einem 5-Diagramm-Cluster. Was auch gerade übrigens in der Presse ist, dieses, vielleicht habt ihr diesen mittelmäßigen Artikel gelesen, ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Es war so ein Artikel, da ging es darum, da hat jemand erzählt, wie er anhand von, und das passt auch gerade ins Thema, wäre ich gleich drauf gekommen, machen wir jetzt, ein amerikanisches oder Cambridge Analytics behauptet dem Präsidenten Trump bei der Wahl insoweit geholfen zu haben, als dass sie sehr zielgenaue Werbung durchgeführt haben. Und das passt auch gleich auf Radikalisierung, deswegen eigentlich ist es ein bisschen schwierig, in diesem kleinen Feld zu bleiben. Da hat ein ganz bestimmter Sender angefangen, Einzelbotschaften für einzelne Personen ganz maßgenau zuzuschneidern. Der Artikel ist deswegen schlecht, weil es das vorher schon gab, also es hat Obama auch schon angewendet und das Ergebnis ist nicht perfekt, also die Verfahren sind nicht perfekt. Ist aber trotzdem sinnvoll, weil der Artikel wichtige Sachen enthält zum Beispiel, dass als man Werbung machen wollte bei potenziell republikanischen Wählern, denen man gesagt hat, ne, die sind für das zweite Amendment, also alle Amerikaner dürfen Waffen tragen. Da hat man gesagt, naja, die einen machen das, weil sie ein Sicherheitsbedürfnis haben zum Beispiel, sie möchten nicht, dass jemand einbricht und verteidigen dieses Waffentragen mit dem Argument. Und für die anderen ist das mehr so eine Art Nationalstolz, vom Vater zum Sohn weitergegeben und so weiter. Und dann hat man sich genau diesen Leuten unterschiedliche Werbebilder und Werbeclips zugeschickt, die genau das angesprochen haben. Das ist gerade ein sehr populäres Beispiel, deswegen nehme ich das. Wo halt zum Beispiel dann der eine kriegt halt das Einbruchsfenster und der andere kriegt den Vater und den Sohn mit dem Cowboyhut vom Sonnenuntergang. Und beide steht halt drunter für freie Waffen tragen, bla bla. Da ist es jetzt politisch verwendet worden. Und zwar politisch von einem großen Akteur, wo wir das jetzt zwar plötzlich bei Trump erschreckend finden, was aber vorher schon alle anderen gemacht haben. Aber das sind Strategien, die viel clevere und kleinere Akteure schon viel, viel länger anwenden. Also was wir in Videos sonst im Internet finden, gerade wenn es für irgendwas sterben oder sowas geht oder Krieg gegen irgendwas führen, die sind da schon ziemlich raffiniert, weil du einfach 10 Videos nebeneinander hast, die haben den entsprechenden Titel und du klickst halt das an, wo im Endeffekt immer 5-mal die gleiche Botschaft transportiert wird, aber jeweils auf eine andere Art. Und dadurch, dass du dich ja selber filterst, weil du das Video anklickst, was dann im ehesten Titel hast, guckst du auch genau das Video, was auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, wir haben auch da wieder von beiden Seiten quasi diese Beobachtung. Genau, das heißt, wir haben dieses Groupthink. Und das Ganze wird jetzt noch ein Ticken gefährlicher, den wir noch nicht hatten. Ich habe gerade eben ganz am Anfang was von dieser funktionalen Differenzierung erzählt, also diese einzelnen Systeme, die nebeneinander stehen und die in sich kommunizieren. Und da konnte man sicher sein, dass das Rechtssystem, wenn es innerhalb von sich selbst kommuniziert, also zum Beispiel mit Rechtsbeschlüssen und was sich irgendwelchen Papieren, dass der Empfänger und Sender jeweils immer die gleiche Sprache gesprochen haben. Das heißt, sie wussten genau, was das heißt, wenn man auf Aktenzeichen XYZ verweist. Oder im Wirtschaftssystem wusste man genau, wenn man bestimmte buchhalterische Sachen, irgendwelche Zahlen irgendwie nennt, dann weiß der andere, okay, so muss das zu verstehen sein. Oder in der Politik, dass jemand zuerst mit einer Aussage ins politische Gespräch reingeht und der andere dann antwortet und keiner erreicht sein Ziel, sondern man trifft die Mitte. So, und jetzt plötzlich sind wir an dem Punkt, wo diese verschiedenen Sachen querbeet kommunizieren. Ich kriege plötzlich Kommunikation aus Funktionssystemen mit und das ist nicht unbedingt an mein Wissen anschlussfähig. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich habe mich am Anfang für diese Reichsbürgertheorie vor allen Dingen interessiert, weil das sind Leute, die haben keine Ahnung von Rechtswissenschaften, lesen dann rechtswissenschaftliche Urteile, Gerichte und so weiter und verknüpfen das mit ihrem Halbwissen und kommen dann zu irgendwelchen Urteilen darüber, was juristisch wohl der Wahrheit sei. Und genau, ich halte mich da so ein bisschen zurück. Also ich sollte über islamische Radikalisierung ja das auch noch ein bisschen ansprechen, aber da habe ich einfach zu wenig Ahnung von dem Innerlichen. Aber da sind die Schema, soweit ich mich jetzt ein bisschen mit meinem Professor unterhalten habe, ja ähnlich. Also da kommt jemand, erklärt dir eine bestimmte Auslegung, wenn du keine Ahnung hast und sonst irgendwie nicht viele Gespräche hast, dann schleifst du dich auf die eine fest. Oder du egal in welchen Dingen, du beobachtest eine Diskussion zwischen Leuten, die nicht an dich gerichtet waren, dann kannst du sie eigentlich fast nur falsch verstehen. So, und das können wir an ganz, ganz vielen Stellen beobachten. Das heißt, wir haben diese nicht anschlussfähige Kommunikation, die zu diesem Ganzen, was wir dieser Selbstbestätigung jetzt nochmal hinzukommt. Das heißt, diese geschlossene Bubble, die sich gegenseitig selbst verstärken, kann dann immer noch wieder von außen irgendwelche Sachen hinzuholen und sagen, guck mal, die sagen das auch, die trauen sich nur nicht. Wenn Sigmar Gabriel vorne irgendwie steht und sagt, ja, Deutschland ist eine GmbH, dann hat er das als Metapher gemeint, um sich irgendwie über arbeitgebernahe Gesetze lustig zu machen. Aber für die ist das ein eindeutiger Beweis, naja, wir sind nur eine Firma, hat er ja zugegeben. Genau, genau, damals war es über die Zeitung, heute ist der Link, die Abonnements von Kanälen und so weiter. Und dadurch strickt sich quasi jeder sein eigenes Wissen zusammen, weil es halt auch extrem kompliziert ist. Du hast 1 Million Punkte im Netz, du kannst sie nicht alle verarbeiten. Niemand von uns kommt an diesen Punkt. Wir sind immer irgendwo hier. Weil wir können Sachen nur ausklammern, wir können immer nur einzelne Beispiele nehmen und wir können immer nur sagen, ja, vielleicht ist es ja so und so. Und dann, wie reagieren wir darauf? Also ich möchte ja ein paar Beispiele von dem, wie verändert sich die Gesellschaft oder wie reagieren wir? Wir sind nicht die Ersten, die sich darüber unterhalten. Wir sind auch nicht die Ersten, die sagen, gut, es ist gefährlich. Und dann gibt es halt schon seit Jahren so Überlegungen.
Ups. Ja, wie haben Sie diese Bubbles genannt? Sind das jetzt die IP-Adressen?
Ich habe die, das hier.
Vorhin auch hier.
Ich habe von Filterbubbles, ist das der Begriff.
Sie hatten vorhin, als dieser Strahlbild da war,
die hier?
Genau, wie heißen die?
Das sind jetzt tatsächlich Tweets. Okay. Das heißt, das ist ein Kommentar auf Twitter.
Das sind normale Tweets, aber diese Bubbles sind nicht die Tweets.
Nee. Das ist einfach nur ein Bild, um was darzustellen. Man hat Daten, verknüpft sie zu Informationen und kann daraus Wissen gewinnen. Man kann sie auch anders verknüpfen und hat anderes Wissen. Und es gibt keine objektive Möglichkeit, das zusammenzuführen. Und weil ich gerade gesagt habe, wir sind keine rationalen Agenten, wir bestätigen uns immer selber. Wir können es versuchen, so, ne? Ich möchte nur sagen, wir können es halt nicht wirklich erreichen. Das macht eine Bewertung von dessen, was Fakten sind, natürlich schwer. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Fake News sollen verboten werden, naja, wer bestimmt denn, was Fake News sind? Und da gibt es ein richtig schönes Beispiel aus dem amerikanischen Wahlkampf. Unabhängig davon, was man von den Leuten hält, haben sie ja beide das Gleiche gesagt. Ich kann es mal übersetzen. Also Ron Paul hat gesagt, der Leitzins der USA war vor 1913 bei 0%. Und dann bewertet dieses der Political Fact Texas, das ist so ein Institut, also ein Political Fact ist etwas, was im amerikanischen Wahlkampf immer die Aussagen auf ihre Wahrheit bewertet, sagt dabei, ist halb wahr. So, und dann hat das Jim Webb gesagt, der hat gesagt, wir hatten gar keinen Einkommenssteuersatz vor 1913. Das ist genau der gleiche Satz, also genau die gleiche Aussage. Und dann sagt dieses, it's mostly true. Und Das sind die besten Instrumente, mit denen wir gerade diesen Fact-Check machen. Oder dann kommt ein CDU-Politiker dahin und sagt, ja, wir müssen Fake News im Internet verbieten. Wie soll man das denn machen, wenn man überlegt, dass in unseren Talkshows auch unsere Politiker die ganze Zeit Zeug erzählen, das nicht stimmt? Das machen sie auch nicht aus böser Absicht, sondern das machen wir alle den ganzen Tag ständig und hoffen, dass jemand kommt und uns sagt, was stimmt und was nicht oder wo er anderer Meinung ist oder sie. Das heißt, Fakten tatsächlich rauszufinden oder etwas postfaktisch zu nennen, also dass wir jetzt sagen, ja, die Leute sind postfaktisch drauf, ist genauso blöd, wie die Leute auf der Straße Lügenpresse brüllen. Es ist auf dem gleichen Niveau die Beschuldigung des anderen, dass man selber recht hat und der andere nicht. Und das ist ein Problem, vor dem stehen wir gerade gesamtgesellschaftlich, haben noch keine perfekten Lösungen, nähern uns dem aber so ein bisschen an. Was ist denn, wie können wir denn potenziell damit umgehen? Und da sind wir am Anfang, wir haben tatsächlich, ich finde, tatsächlich, dass wir jetzt seit der Trump-Wahl endlich eine gesellschaftliche Debatte darüber haben, über Filterbubbles. Vielleicht habt ihr den Begriff vorher noch nie gehört. Nämlich diese, wie reagieren wir darauf, dass wir uns auf eine Gesellschaft zu bewegen, die wieder granularisiert wird. Also wir haben so eine Unterhaltung im Hintergrund über die Münchner Attentate, aber wir schauen sie nicht mehr als Unterhaltung an und machen eine Diskursanalyse, sondern wir schauen uns die einzelnen Punkte an. Wir können wissen, wer wann was wo wie gesagt hat und welches Gerät er dabei benutzt hat, welche Uhrzeit und vielleicht auch noch den Hormonspiegel, weil er noch eine App dazu benutzt. Das heißt, wir können an ganz, ganz vielen Stellen beobachten und deswegen eben halt auch wieder, das ist mir wichtig, oft so, finde ich, auszuholen. Wir können an vielen Stellen beobachten, dass die Gesellschaft vor dieser Herausforderung steht, dass mehr Menschen eine Stimme haben, gleichzeitig alle gehört werden wollen, wir aber auch nicht alle die ganze Zeit reinholen können. Und wenn wir zum Beispiel die Entwicklung jetzt des deutschen politischen Systems sehen oder beobachten, dann können wir auch mal sehen, ja, irgendwann hat man mal die Demokratie eingeführt, da hat man festgestellt, eine 5%-Hürde ist notwendig, weil sonst kommt jeder Idiot ja irgendwie da rein, das funktioniert auch nicht. Und jetzt diskutieren wir im nächsten Schritt, wollen die einen Bürgerbeteiligung und die anderen wollen aber weniger Kompetenz beim Staat. Also wir werden auf ganz vielen Sachen wird dieser Konflikt gerade ausgetragen, also auf staatlicher Ebene, oder halt eben auch auf unternehmerischer Ebene, wo die Konsumenten mehr mitsprechen wollen, Transparenz vom Unternehmen haben wollen und das gleichzeitig aber sagt, wollen wir aber nicht. Wir wollen aber jedem Kunden sein Superprodukt verkaufen. Also wir haben auf ganz vielen Stellen diese krasse Individualisierung und müssen jetzt Lösungen dafür finden, wie das geht. Das Unternehmen, also die Hauptthese dabei ist, oder das Hauptproblem dabei ist, glaube ich, dass wir die Anschlussfähigkeit eben verlieren. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, und für meine bestimmte Position eintrete und jemand anderes tritt für seine Position ein, dass wir einmal durch diese Filterbubbeln, die uns algorithmisch vorgegeben werden, aber auch weil wir uns selber nicht die Mühe machen, irgendwann nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren können. Also es wird natürlich nie diesen Totalpunkt geben, aber es wird hinreichend kritisch, als dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sich gegen Radikalisierung im Internet engagieren möchte, dann müssten wir quasi, so wie das jetzt Unternehmen und so weiter machen, bei ihren Produkten, müssten wir hingehen und jedes Mal eine Gesamterklärung für das, was wir meinen, mitliefern. Ein gutes Beispiel dazu ist eine Anekdote aus so einem soziologischen Buch, der zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt. Der war in Frankreich zusammen mit einem Klimawissenschaftler und der Klimawissenschaftler wollte ein paar Bauern erklären, dass sie auf den Klimawandel achten müssen. Und dann hat einer sich von denen gemeldet und hat gesagt, den Klimawandel, den gibt es doch gar nicht. Und dann stand der Wissenschaftler vorne und hat gesagt, ja okay, wenn man nicht an das System der Wissenschaft glaubt, dann ist das fatal. Und dass der diesen Satz so gesagt hat, war für den Soziologen deswegen sehr interessant, das ist jetzt so 10 Jahre her ungefähr, weil er gesagt hat, vorher war es selbstverständlich, dass man sich auf das System der Wissenschaft verlassen konnte. Und der Wissenschaftler wäre einfach hingegangen und hätte nochmal alle seine Zahlen runtergerattert. Stattdessen aber ist er sinnvollerweise hingegangen und hat erklärt, er sagt, okay, ihr glaubt nicht an mein System, ich erkläre euch, wie es funktioniert und dann könnt ihr selber die Entscheidung darüber treffen. Das ist extrem viel Aufwand, aber danach könnt ihr dann nachvollziehen, wie bin ich zu meinen Ergebnissen gekommen. Und hat dann halt eine Stunde da gesessen und hat dann erzählt, wie so Daten zustande kommen. Und ich glaube, dass wir uns mehr darauf konzentrieren müssen, wenn wir eine These oder wenn wir Argumente ins Internet in den Diskurs mit eintragen und wir möchten anschlussfähig sein, wir gleichzeitig mitliefern müssen, auf was diese Sachen fußt. Das heißt nicht, dass wir jedes Mal ein ganzes Buch mitschreiben müssen, also jedes Mal irgendwie, der Artikel muss immer 500 Seiten lang sein, dann liest ihn ja keiner mehr, sondern wir müssen ihn entsprechend verlinken zum Beispiel und wir müssen das machen, was das Buch damals mit seinem Einband geliefert hat. In dem Einband stand nämlich nicht nur das Jahr, der Verlag, die Auflage, der Autor, noch eine kurze Zusammenfassung, da stand immer ein kleiner Text dabei, das, was die Gesellschaft eben zu dem Zeitpunkt verkraften konnte an Rahmeninformationen und die müssen wir heute auch mitliefern. Weil wir kriegen jetzt einen Happen hier, wir kriegen einen Happen da und wir halten die für gleichwertig und wenn die sich widersprechen, dann muss einer von beiden lügen. Also und gewinnen wird langfristig, glaube ich, derjenige, der das Ganze besser unterfüttern kann und nicht nur mit einfachen Zahlen Das funktioniert nicht, weil wir sind keine rationalen Agenten, sondern mit einer Gesamtgeschichte. Das heißt, ich gehe hin und sage, meine Interpretation von XY stimmt, weil sie fußt auf dem und dem, und dann kannst du folgende Links mitliefern. Und ich muss mir bei jeder Diskussion im Internet, das können wir auf Facebook ganz massiv beobachten, muss ich mir die Mühe machen und meinem Gegenüber erstmal abfragen, wo fange ich denn an? Also wo hole ich die Person ab? Ich rede gerade noch so abstrakt, weil wir noch nicht genau wissen, wie das geht, aber das ist, glaube ich, die abstrakte Lösung dafür.
Gemeinsamen Nenner
abtasten. Bedingt, genau.
Grundwissen erstmal abchecken. Ob der auch wirklich zum Beispiel die Erdanziehung als 9,81 betrachtet oder nicht?
Ja, wenn du so weit gehen willst, ja. Also ich kann das aus meinen Diskussionen um Geldsysteme und so ein Kram, wo die Leute immer gesagt haben, aber es gibt ja immer mehr Geld im System und das dient uns dazu, uns alle zu unterdrücken. Und dann, dann fängst du halt wirklich ganz simpel an, wo kommt denn das Geld? Was ist denn Geld? Ja, Geld ist nur eine Tausch und hat gar keinen Wert, ist gar nicht so schlimm, wenn es kein Gold gibt. Also du musst nicht immer so krass ausführen, wir müssen also einen Mechanismus finden, wie wir das nicht immer machen müssen. Aber ich glaube mal, oder ich sehe in Social Media, dass diese Art der Strategie deutlich besser funktioniert und langsam stärker wird. Wir haben immer mehr diese Web of Trust, die ich auch wieder kritisiere, ne? Also dieses... es gibt zum Beispiel ein Web of Trust, ist jetzt zum Beispiel ein Add-on für deinen Browser, der deine Seite auf Fakten checkt. Du kannst über irgendwas drüber gehen, das sind Add-ons, über Namen, und der blendet dir dann Wikipedia-Informationen dazu ein. Es gibt ganz viele Add-ons, die dir quasi versuchen, Zusatzinformationen anzureichen, auf die du aber auch wieder nicht alle zurückgreifen kannst. Das überfordert dich ja auch wieder, du musst also wieder filtern. Und genau, das heißt, wir müssen gucken, wie in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die wir maximal haben, wie kriegen wir... Narrativ gebaut, so wie ihn jetzt Fundamentalisten gerne machen. Ja, wir kämpfen ja für XY. Und den kriegen wir auch gebaut, wenn unser Fundament wieder stimmt. Und das stimmt halt. Wir haben halt gerade, wir haben unsere bisherigen Institutionen, Wirtschaftssystem, Rechtssystem, haben wir alles verschlagen und haben nichts Neues. Und genau, das, ich komme da jetzt leider nicht. Ich habe echt versucht, ich komme jetzt nicht zu, und deswegen müssen wir genau das machen. Aber wir müssen uns halt damit beschäftigen, dass wir halt wieder... angewöhnen, dass wir nicht uns auf Legitimation verlassen können derzeit. Also wir befinden uns in einer Umbruchsphase, das haben wir bei der Einführung des Radio und des Fernsehens auch gehabt. Man muss diese Legitimation erstmal wieder schaffen. Das heißt, wenn man jetzt gerade etwas gegen Radikalisierung tun will, muss man einfach alles, was man bisher vorausgesetzt hat, das ist ja so, erstmal wieder begründen. Und damit werden wir wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre verbringen oder 10 Jahre. Wenn man sich anguckt, wie das bei der Einführung des Radios und des Fernsehens oder des Buchdrucks war, beim Buchdruck hat es sogar noch länger gedauert. Und hi. Aber du kommst genau richtig. Hast du noch Fragen?
Ja.
Nee, genau, das war erstmal das. Ich habe jetzt doch deutlich schneller geredet, als ich mir vorgenommen habe. Genau, das war es erstmal bis hier. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt. Ihr könnt gerne Fragen, Kritik, Anregungen...